Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Jürgen Habermas ist ein Wunder, ein lebendes, denkendes Monument. Es ist kein halbes Jahr her, dass sein 90. Geburtstag gefeiert wurde. Und zwar weltweit, wie man sagen muss. Der Titel eines neuen Sammelbandes zu seinem Werk sagt nicht nur etwas über diesen Sammelband, sondern nicht zuletzt auch über seinen Gegenstand. Der Band heißt Habermas Global. 900 Seiten Aufsätze über die Wirkungsgeschichte dieses Denkers. Und während dieser Monumentautor also erforscht wird, legt Habermas selbst jetzt ein neues Buch vor. Auch eine Geschichte der Philosophie, heißt es. Es wiegt 1700 Seiten schwer. Josef Früchtel hat es gelesen für uns. Willkommen im Studio. Es ist für Sie keine völlige Überraschung gewesen, dass dieses Buch erscheint. Sie wussten von dem Projekt schon seit längerem. Inwiefern?
Es war mehr ein Gerücht am Anfang, das sich dann nach und nach über die Jahre hin verfestigt hat. Dieses Gerücht war für uns, Leute, die mit ihm gearbeitet haben in Frankfurt oder bei ihm studiert haben, erstmal ein bisschen überraschend, weil wir natürlich wissen, wie es die gebildeten Leser natürlich auch wissen, dass Habermas kein Historiker ist. Er schreibt keine Geschichte der Philosophie in dem Sinne, dass er sie nacherzählt und gar für so etwas wie ein Schulbuch aufarbeitet, ein philosophisches Schulbuch. Er ist ein systematischer Denker und das heißt, er entwirft Theorien. Das ist der Habermas, den wir kennen und schätzen. Und von daher war es für uns doch gelinde gesagt eine Überraschung zu hören, dass Jahre seiner Pensionszeit dafür benutzt, so ein großes Buch zu schreiben, ein großes historisches Buch.
Ja, also das ist ja auch in einem ganz naheliegenden Sinn überraschend, dass man in so einem Alter nochmal so einen Kraftaufwand betreiben kann, oder?
Ja, in der Tat. Ich meine, 1700 Seiten zu verfassen auf einem Gebiet, das einen Einzelnen eigentlich überfordert. Ja, das gehört auch zu der Überraschung, von der ich gerade gesprochen habe. Denn es ist ja innerhalb der Philosophie eigentlich schon lange, schon Jahrzehnte klar, die Manier, in der Philosophiegeschichte noch im 19. Jahrhundert möglich war, in der Tradition Hegels und der Schulphilosophie, dass ein Einzelner drei Bände vorlegt und die gesamte Geschichte der Philosophie beschreibt, das ist eigentlich, so sagt man heute zumindest in der Philosophie, nicht mehr möglich. Es überfordert einen Einzelnen schlichtweg deshalb, weil es Berge von Forschungsliteratur gibt, die ein Einzelner in einem einzelnen Leben gar nicht bewältigen kann. Auch von daher eine gewisse Überraschung, um zu sehen, dass Habermas sich dieser zeit- und kräftezehrenden Arbeit nach seiner Pensionierung unterzieht.
Ja. Was uns vor allem interessiert, was erzählt denn jetzt Habermas? Vielleicht fangen wir mal an mit diesem kleinen Wort auch. Er schreibt darüber auch eine Geschichte der Philosophie. Warum denn auch? Warum dieses beiläufige auch?
Darüber? Das ist zunächst mal eine Referenz an Herder, also einem Philosophen des späteren 18. Jahrhunderts, der innerhalb der Philosophie auch nicht gerade zu den meistgelesenen Autoren gehört. Aber Herder hat eben eine Schrift vorgelegt vor vielen hundert Jahren, die nennt sich auch eine Geschichte der Philosophie, mit einem gewissen Understatement. Und dieses Understatement, denke ich, hat Habermas gerne aufgegriffen, weil er weiß, er kennt all die Probleme, die ich gerade angesprochen habe, dass so ein Projekt nach Hegel eigentlich ein waghalsiges, wenn nicht gar paradoxal unmögliches Unterfangen ist. Das beschreibt er auch in seinem Vorwort. Natürlich freimütig, wie er in dieser Angelegenheit ist und wie er immer war. Dennoch geht er dieses Wagnis ein. Das ist der interessante Punkt, ein interessanter Punkt dieses Buches, dass er erneut versucht, die Geschichte der Philosophie als ein quasi hegelianisches oder nachhegelianisches Projekt vorzustellen. Ich sage erneut, weil er vor 30 Jahren schon einmal eine Geschichte des philosophischen Diskurses der Moderne vorgelegt hat, also von Hegel bis zu seiner Gegenwart. Dort beschreibt er also die 200 Jahre, die seit Hegel vergangen ist, als eine Philosophie, die konsequenterweise, wie man sagen darf, bei ihm selber, bei Habermas, endet.
Dieses Buch, der philosophische Diskurs der Moderne, Genau, Sie haben es schon gesagt, erste Hälfte 80er Jahre erschienen, 83, ja. 84. Das ist ja genau in dem Sinne, wie ich vorhin versucht habe zu fragen, ein sehr perspektivisches Buch. Also Hegel taucht auf, Nietzsche taucht auf und über Nietzsche dann vor allem jene französischen Gegenwartsphilosophen, die so ungefähr seine eigene Generation sind, Jacques Derrida, Michel Foucault, die da sehr stark kritisiert werden. Also nochmal, was das neue Buch angeht, vielleicht können Sie uns zunächst mal erzählen, was für Denker er da so durchstreift. Gibt es welche, die überraschend sind, die er überraschend gewählt hat, die er aus dem Kanon weggelassen hat oder bestimmte Autorinnen oder Autoren groß gemacht hat?
Also zunächst einmal ist man auf der einen Seite nicht überrascht, bekannte, ich sag mal, Heroen der Philosophiegeschichte wieder zu entdecken in Habermas.
Und das ist Kant, Hegel.
Kant, Hegel, Horkheimer, Adorno, diese Tradition mit Marx als Bindeglied, das kennen wir seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und diese Tradition, der bleibt ja auch treu. Aber es ist dann doch so, dass sehr viele philosophische Klassiker auftauchen, wobei ich jetzt gleich einschränkend hinzufüge, wenn ich über philosophische Klassiker rede, dann sind das die Klassiker der europäischen, der abendländischen Tradition.
Also traditioneller Kanon, es tauchen jetzt nicht Frauen auf oder diverse Autoren, andere Welthalbkugel.
Richtig, aber man ist sich dieser Einschränkung bewusst. Er weiß, heutzutage ist das eigentlich nicht mehr möglich. Und wenn ich jetzt schon eine Schwäche dieses Buches benennen darf, dann würde ich sagen, das ist eine Schwäche, dass er doch diesem traditionellen Kanon verpflichtet bleibt, dem abendländischen Kanon und dem, was jetzt gerade in der Philosophie aufbricht, am Beginn des 21. Jahrhunderts, dass man endlich anfängt, global innerhalb der Philosophie zu denken und von Konfuzius und Lao Tse über die buddhistische Tradition, selbst Zarathustra im Iran, die arabische Philosophie, die feministische Philosophie ist sowieso schon länger präsent, dass man die viel mehr zum Gegenstand des philosophischen Nachdenkens macht. Das tut er nicht. Er entschuldigt sich dafür auch. Das kann er auch nicht. Das ist einfach viel einfacher gesagt als getan. Wer soll denn so eine globale Geschichte der Philosophie schreiben, wenn schon die Geschichte der abendländischen Philosophie für einen Einzelnen beinahe nicht mehr möglich ist?
Okay, also ich als Radiomoderator, darf ich das jetzt ein bisschen brachial zusammenfassen? Es geht also offenkundig um Platon und Aristoteles, Kant und Hegel, Horkheimer und Adorno. Bums.
Nennen Sie nicht nur Platon und Aristoteles, sondern eben Autoren, die bei ihm sonst nicht aufgetaucht sind. Augustinus, Plotin, Thomas von Aquin. Das sind Autoren, die man bei Habermas nie gefunden hat, es sei denn in Fußnoten oder in kurzen Bemerkungen. Nun aber lässt er sich selbst mit biografischem Interesse auf diese Autoren sehr ausführlich ein.
Ich greife mal raus, Thomas von Aquin. Ein Autor, den man vor allem eigentlich, also ich kriege da sofort auch religiöse Assoziationen. Inwiefern ist das überraschend, dass es bei Habermas auftaucht, ein Autor wie Thomas von Aquin?
Das hat zu tun mit der, man darf sagen, Grundthese des Buches. Die Grundthese des Buches ist, dass die Philosophiegeschichte ein Lernprozess ist, entstanden aus dem Konflikt zwischen Glauben und Wissen. Und diesen Lernprozess verfolgt Habermas über die Jahrhunderte, ja selbst Jahrtausende der europäischen Geistesgeschichte. Und von daher ist es selbstverständlich, dass er auf die religiöse, das heißt in unserer Tradition auf die christlich-religiöse Tradition extensiv eingehen muss, weil er ja zeigen will, dass und wie die Philosophie eine Transformation, so nennt er das immer, oder eine Übersetzung der religiösen, christlichen Gehalte, aber im Hintergrund wirken in Europa natürlich auch die hebräisch-jüdischen Gehalte, eine Übersetzung dieser religiösen Gehalte in die Philosophie vornimmt. Das ist sein großes Unterfangen in diesem Buch und das nimmt er vor an einzelnen Autoren, bis er zu den, sagen wir mal, zu den Schaltstellen der Philosophiegeschichte kommt, an denen entscheidend deutlich wird, jetzt befinden wir uns an Wegscheiden. Ja. Von da an geht die Philosophie dann mindestens zwei, wenn nicht gar drei parallele Wege.
Diese Spannung zwischen Glauben und Wissen, können Sie die vielleicht an einem Autor mal so ganz grob erläutern? Augustinus oder Thomas von Aquin oder so? Also wie beobachtet Habermas, dass da ein Spannungsverhältnis zwischen Glauben und Wissen
Ja, eigentlich müssen wir sagen, beginnt die Auseinandersetzung ja schon vorher, nicht? Also in der griechischen Antike, in dem die sogenannten vorsokratischen Philosophen beginnen, die metaphysischen und religiösen Weltbilder, die es ja schon gibt, und zwar nicht nur in Europa, aber wie gesagt, für Habermas ist die europäische Tradition leitend, diese metaphysischen, religiösen Weltbilder zu überführen in begriffliche Konstruktionen. Das beginnt auf eine ganz einfache Manier, nicht mit den griechischen vorsokratischen Philosophen, wo man noch materielle Begriffe wie Erde, Feuer, Luft, Wasser wählt, um so etwas wie eine metaphysische Gesamtthese vorzustellen, in der Behauptung, diese vier Elemente seien die Grundelemente
von allem.
Von allem.
Oder alles fließt.
Ja. Und da haben sie schon den ersten Schritt hinüber in eine Abstraktionsebene, die dann mit Sokrates, Platon, Aristoteles etc. stets weiter verfeinert wird.
Ein Kernbegriff bei ihm ist ja nachmetaphysisches Denken. Also inwiefern bezeichnet sich überhaupt Habermas als nachmetaphysischen Denker? Wie kann man an dem Buch erkennen, dass Habermas selbst meint, wir sind in einer nachmetaphysischen Zeit?
Ja, der entscheidende Bruch, die Weichenstellung findet statt im 17. Jahrhundert mit Descartes und Hobbes, also zwei Philosophen, die in unterschiedlicher Weise und auf unterschiedlichen Kontinenten, ja, in England und in Frankreich, Bruch mit der metaphysisch-religiösen Tradition der Philosophie auf eine Weise einleiten, die den Philosophen, die folgen, nahelegt, hinter diesem Bruch können wir nicht mehr zurück. Also der Bruch, der uns sagt, Philosophie ist verpflichtet auf strenge Argumentation, auf Begriffsanalyse, auf analytische Klarheit. Wir können uns nicht mehr anmaßen, die Welt im Ganzen mittels eines philosophischen, sprich eines metaphysischen Prinzips zu erklären. Diese Anmaßung, die ist seither zumindest enorm schwierig geworden. Und nun haben wir als Philosophen die Alternative, entweder wir lassen diesen Anspruch, das Metaphysische, das Ganze zu denken, vollkommen beiseite, oder wir versuchen, diesen Anspruch auf die ein oder andere Weise in die Philosophie herüberzuholen, zu übersetzen. Den zweiten Weg geht er.
Gibt es in diesem so dicken Buch, gibt es da was Sie überrascht hat? Also irgendwas, wo Sie gedacht haben, entweder bei so Entdeckungen oder aber auch der Kommentierung von zeitgenössischeren Autoren, irgendwas, wo Sie dachten, wow, das hätte ich nicht gedacht von Habermas.
Ja, es sind ein paar Punkte, die mich überrascht haben sogar. Der erste Punkt ist derjenige, dass deutlich ist, wie unsicher Habermas im Laufe der Jahre, im Laufe seines Lebens geworden ist darüber, was Philosophie eigentlich ist. Schon in der Einleitung gibt er eine kurze Selbstbeschreibung dieses Verunsicherungsprozesses. Das Maß oder der Grad dieser Unsicherheit hat mich überrascht. Umso besser verstehe ich aber, was er mit dem Buch macht. Er versucht mit dem Buch noch einmal aufs Ganze zu gehen und die Frage zu beantworten, was ist denn nun eigentlich Philosophie, vor allem Philosophie, wie ich sie betreiben will. Das ist ein Punkt, der mich überrascht hat, dieses Maß an Unsicherheit.
Das verstehe ich übrigens auch deswegen so gut, weil in meiner Lesebiografie habe ich Habermas eher als Theoretiker wahrgenommen, eher als Wissenschaftler wahrgenommen, für den ganz wichtig ist, auf der Höhe der auch beispielsweise sozialwissenschaftlichen Diskussionen zu sein und nicht so sehr Fragen wie, was ist das Gute oder so, also die jetzt...
Ja, ich würde sagen, er fährt auf beiden Gleisen. Nicht? Die Sozialwissenschaften waren von Anfang an für ihn äußerst wichtig. Er hat ja über den Begriff der Öffentlichkeit Anfang der 60er Jahre seine Habilitationsschrift vorgelegt, also ein eher soziologisches Buch. Aber die zweite Ebene, die Frage der Moralphilosophie, die ist doch auch permanent anwesend bei ihm. Und da ist es dann eben doch auch mehr Kant als der berühmte Hegel, der für ihn leitend ist. Aber da die Zweifel größer geworden sind, was Philosophie denn eigentlich ist, ob Philosophie noch, wie Kant sagte, unter der Frage zusammengefasst werden kann, was ist der Mensch? Die Zweifel darüber sind ja enorm. Und auch bei Habermas leuchtet mir ein, dass er sich sagt, ich kann diese Zweifel, wenn überhaupt, nur beschwichtigen, indem ich eine ganz große historische Geste vollziehe.
Wenn Sie einem jungen Menschen oder einem allgemein interessierten Menschen eine Geschichte der Philosophie zur Einführung schenken würden, würden Sie Habermas verschenken?
Zur Einführung ist es ein bisschen viel und wahrscheinlich erschlägt es den armen Studenten auch. Aber ich würde dem Studenten oder der Studentin auf jeden Fall raten, mal die Einleitung von Habermas zu lesen, in dieses voluminöse Buch. Und dann, wie man das bei Philosophiegeschichten ja häufig macht, kann man immer wählen, welches Kapitel ist denn nun wirklich interessant für mich. Sollte ich Thomas von Aquin jetzt schon lesen, wo ich noch nicht so die Neigung dazu habe? Oder warte ich, bis mein eigenes Forschungsinteresse mich zu einem Thema führt, das mich in die Nähe von Thomas von Aquin bringt? Das ist ja die Freiheit der Leserin und des Lesers. Aber als ein erstes Buch, um in die Philosophiegeschichte eingeführt zu werden, ist es nicht das Beste. Nicht?
Jürgen Habermas mit einem neuen, mit einem weiteren Hauptwerk, auch eine Geschichte der Philosophie, für uns besprochen von Josef Früchtel. Vielen Dank.
Gerne.
Auch eine Geschichte der Philosophie erscheint soeben bei Surkamp.